Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Für mich war natürlich so, du, ich habe 2 Jahre voll gespielt jetzt beim Superverein in Österreich, weißt, wir haben Cup gewonnen, wenn, wann, dann ins Ausland, bitte, gibt's mir einfach, ne, die Interessen. Ja, war aber schwierig damals, weißt, Österreich war nicht so eine Auslage als Fußballnation, das ist erst nach dem Europameisterschaft gekommen, auch die Ausbildung der Spieler. Und ja, dann habe ich mit meiner damaligen Berater einfach zusammengesetzt und gesagt, bitte, England, wenn es geht, ich habe damals maturiert, ich habe Nick Hornby, waren eben 3 Bücher auf Englisch, habe ich maturieren müssen, unter anderem Fever Pitch, da geht es um Arsenal. Und dann hat mir das jetzt so richtig infiziert, einfach dieser England-Bug. Und tatsächlich habe ich dann einen Anruf bekommen, ich hätte die Chance auf ein Probetraining. Und dann habe ich das halt geklärt mit der Austria, ob ich eben darüber fahren kann. Und die haben gesagt, das passt alles. Und dann habe ich mich jetzt beworben für meinen Platz in England.
Und hast da für Aufsehen gesorgt in Österreich? Du warst ja einer der ersten England-Legionäre, der den Sprung dann geschafft hat von Österreich rüber auf die Insel.
Ja, genau. Also es war wirklich damals, also dass ein Österreicher den Sprung direkt nach England schafft, eigentlich nicht möglich. Auch der Paulischaner damals, der drüben war, mit Umwegen über Norwegen. Es war der Emanuel Bogert jetzt drüben mit Umwegen über Deutschland und Schweiz. Ne? Und ich bin halt direkt gekommen von einem österreichischen Verein. Und es war lustig, weil ich bin da drüben angekommen, ne, habe ganz normal mittrainiert. Ne. Ich war jetzt nicht besser wie alle anderen, aber ich habe halt immer Johnny gerufen bei den Kopfball, ne, wo ich aufgegangen bin. Das habe ich halt mitgenommen, ne, dass ich mich da gut positioniere in meiner Position. Aber ich bin gleich hingegangen zu den arrivierten englischen Spielern und habe einfach das Gespräch gesucht, weil es mich interessiert hat. Ne. Die haben gesagt, woher kommst du? Ah, Österreich, Austria, boah, super, nice. Okay, snow, cold ist immer gegangen. Und Lederhosen war und Sound of Music. Keine Ahnung, ja. Kopf, ein Musical, Sound of Music, sagt's mir nicht besser. Und die haben gesagt, ja, bist du wirklich real Austrian? You don't know Sound of Music? Ich habe mir das einmal nach einem halben Jahr mal anschauen müssen, weil der Assistant-Management noch immer nicht geglaubt hat, dass ich nicht Sound of Music kenne. Und dann habe ich ihnen ein paar Geschichten erzählt, wie es in Österreich ist, ne, dass wir doch eine Liga haben, wo wir Fußball spielen, ne, und dass wir da gepflegten Fußball spielen und nicht nur natürlich, ja, Après-Ski haben. Also ich war schon ein bisschen Entwicklungshelfer, ne, 2008.
Dein Start in London oder deine Zeit in London bei Crystal Palace war aber nie ganz leicht. Ihr habt in der Saison 2009-10 erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern können. Wer jetzt die Championship, also Englands zweithöchste Spielklasse kennt, weiß, Kick and Rush in Reinkultur. Abstiegskampf beginnt im September, endet am letzten Spieltag. Wie haben deine Knochen dieser Belastung, diesem Druck standgehalten?
War eine große Umstellung, eine riesige Umstellung, vor allem wie ich dann das Vertragsangebot von Crystal Palace bekommen habe, weil die 4 Tage einfach, der Manager und der Assistant Manager haben einfach gesehen, hoppala, ich bin einer, der bereit ist für die Kultur, und wir haben dazu noch die 4 Tage gesagt, Johnny, you fit in this team, you're a Crystal Palace Player. Für mich war ja das gar nicht bewusst, was das für ein Riesensprung ist, von der Persönlichkeitsentwicklung anfangen bis hin zu meiner sportlichen Entwicklung und was ich selbst alles machen muss, um mich im Ausland durchzusetzen. In Österreich bin ich immer so dahin geschwommen, hast vielleicht 1-2 gute Partien, lebst vielleicht noch die nächsten 4-5. In England, jedes Spiel Delivery, das ist total intensiv. Und am Anfang, wie ich auch nach Wien gekommen bin, auch da hatte ich ein Schleudertrauma dann in England, weil das erste Match als Rechtsaußenverteidiger gegen Leeds United 4-0 verloren und der linke Flügel ist bei mir 7-mal vorbeizogen gefühlt. Ne? Und der Manager zu mir sagt, puh, den Foreigner, den brauchen wir jetzt aber nicht. Ne? Und dann habe ich mich wirklich weiterentwickeln müssen, weil es ist, du hast englische Runden noch und nöcher, du spielst jedes Mal vor 20.000 Leuten und du musst dich als österreichischer Skifahrer durchsetzen, du musst besser sein. Und wie ich angekommen bin, war ich average, ich war normal. Ich war nicht besser, ich war nicht schlechter, ich war normal. Aber wie kann ich mich als Österreicher durchsetzen gegen meine britischen Kollegen? Das heißt, ich habe einen Weg finden müssen, wo ich besser wäre. Am Anfang habe ich mir ein bisschen aufblasen, körperlich, dass ich robuster wäre, dass ich mal in der Box stärker bin, dass ich ihn wegdränge, einfach mein Verteidiger oder solche Sachen. Gell? Okay, ist immer der erste Schritt gewesen, aber ich war vielleicht ein bisschen besser, aber nicht besser wie der Brite, weil die machen das Gleiche. Ne? Und dann habe ich mir bewusst mit mit mentalen Beschäftigen anfangen. Ich habe visualisiert, ich habe sehr bewusstes Wege gesucht, wie kann ich meine Gedanken stärken, einfach am Platz. Ne? Und da bin ich halt wirklich hingegangen und habe gesagt zu meinen Trainer, schickt mir alle Sequenzen, die ihr habt von meinem Gegner morgen, ne, wenn ich spiele, damit ich vorbereitet bin. Ich habe gewusst, am Tag davor habe ich meine Augen zu gehabt, habe einfach mentales Training gemacht, habe auch gewusst, wenn der Lorenz, wenn du heute einen grünen Pulli an hast, ich spiele morgen gegen dich und du hast einen grünen Pulli an, verstehst? Du hast einen 3-Tages-Borst, gell? Bist nicht blond, bist ein bisschen dumm, ich habe alles gewusst. Und dann bin ich 20% stärker geworden und dann hat mich der Mensch schon nicht mehr aus seinem Starting Eleven ausgeben können. Das war für mich dann der Breakthrough. Und dann war es einfach so, wenn du sagst, die Knochen hinhalten, dann bist du im Radl drin, weißt. Ich habe körperlich voll gut benannt, habe meine Ernährung geschaut. Ich habe 2-3 Mal bewusst bin ich mitgegangen, einfach wenn es einfach bei Pferderennen geht, weißt du, da habe ich schon mal andrucken müssen, auch mit den Briten, das war ganz klar. Aber ich habe bewusst auf meinen Körper geschaut, gell. Und ich habe mich super eingebettet. Die haben mich aufgenommen wie ein Sohn einfach dort. Ich war dann bei einem arrivierten britischen Spieler. Ich war nicht der Johnny aus Austria Foreigner. Ich war Johnny English. Verstehst du? Das war mein, ja, aber ich brauche, bis ich angekommen bin, weil das ist eine andere Kultur. Das ist total was anderes und du musst offen sein für das. Gell? Und das hat einen richtigen Sprung auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weil ich sprachlich natürlich, wenn du drin bist, der Victor Moses, wenn du den reden hörst, das war, oder ein Darren Ambrose, wird er vielleicht nicht so sagen, aber ich habe wirklich coole Leute gehabt, den Wilfried Zaha zum Beispiel, ne? Der hat bei mir das Debüt geliefert, damals, wie ich gespielt habe, der ist reingekommen als Junger. Ne? Und wenn du dich reinhörst auf Cockney English, London Style, dann habe ich eins, ein Scouse um von Liverpool, dann habe ich einen Schotten drin.
Ja, ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja, ich habe ein Vokabelheft gehabt am Anfang. Ja. Die ersten 1-2 Wochen waren dann schon,
weißt du, nur. Aber Schotten nutzt dann nicht einmal das Vokabelheft aus, ne?
Schotten verstehe ich, Liverpool ist für mich das Ärgste. Okay. Also Liverpool ist wirklich, da muss ich wirklich fokussiert sein, was er sagt, mit ein bisschen Lippen lesen. Aber es geht darum, dass ich mir auch ein Vokabelheft zusammengelegt habe. Natürlich, die ersten 2 Seiten waren nur Schimpfwörter und Rude Words, ist ganz klar.
Brauchst du aber auch, ne?
Ist der Durchbruch wieder. Weißt, wenn ein Österreicher kommt mit einem Arnold Schwarzenegger-Akzent von der Steiermark und der sagt dann ein paar Dinge ein bisschen unter der Gürtellinie, weißt du, was das für ein Lachen ist. Ne? Das macht gleich einmal, das bricht alles auf. Ne? Aber die Leistung am Platz, wie ich gesagt habe, das war ganz wichtig, dass ich mich einfach persönlich weiterentwickelt habe. Was macht mich stärker und wie schaffe ich es, dass ich da in die Starting Eleven von meinem Manager reinkomme? Weil der Neil Warnock, vielleicht sagt er euch was, das ist ein Old Cool British Manager und der Hundling, ich schwöre es euch wirklich, wenn du es nicht spürst, bist irgendwo. Und was der hat zu mir gesagt, Johnny, I need you oder Johnny, you shit. Da war nur bei dem, gell? Aber seine Meinung, das habe ich gelernt einfach. Ne? Und ich habe ihm beweisen müssen, hey, I'm good enough for you, ja, und das habe ich geschafft.
Wobei, solange die Shit ehrlich ist, ist ja Hilfe. Schlimm ist, wenn es nicht stimmt, was er sagt.
Du, ich habe so viele Trainer gehabt, du gehst ein, einfach, du redest mit denen und dann kriegst Bauchweh, wenn du draußen hast, was hat er jetzt gemeint? Meint er das ehrlich? Du bist gut, yes, I need you, no, but. Und was, sei ehrlich, authentisch mit deinen Spielern, das ist nur eine persönliche Meinung, weißt? Wenn man die persönliche Meinung noch gut einfach authentisch rüberbringen kann, wieso? Dann versteht es, der tut zwar weh, es hat für mich weh dann, wenn ich reingegangen bin beim Neil und der hat gesagt, Johnny, you're shit. Aber ich habe gewusst, okay, im Moment bin ich shit im Kopf, aber ich muss gut werden. Und ich war sehr, sehr gut. Ich war die Nummer 1 auf dem Team Shit bei ihm dann.
Team Shit, nicht Team Shit.
Richtig, wie du sagst.
Trotzdem ist deine Zeit bei Crystal Palace dann nach 2 Saisonen zu Ende gegangen und du bist dann eigentlich zum nächsten Kultclub Sheffield United gewechselt. Eine schwierige Zeit mit Kreuzbandriss, Abstieg. Was hast du aus der Zeit dann mitgenommen?
Ja, großes Learning. Mitgenommen habe ich extrem wertvolle Freunde gefunden in Sheffield. Der Norden ist anders wie der Süden oder London generell als Stadt in England. Da oben ist mehr rau das Klima. Prädestiniert durch sehr viel Kohle, aber der Stahl, die Industrie war oben und so. Gell? Also die Hooligans, wie man sie auch nennt, kommt ja von der Zeit von Margaret Thatcher, einfach sozialer Um- und Aufbruch gewesen. Und vor allem im Norden war das natürlich ja, ein sehr großes Sprachrohr einer Gesellschaft, die nicht happy war. Es war oben so, dass das Team nichts für mich war, Sheffield United. Mir hat eine Legende geholt, der Gary Speed, rest in peace. Leeds United und andere Vereine stehen noch immer auf zu einer gewissen Zeit, was eine Rückennummer betrifft, und klatschen. Ein unglaublich wertvoller Spieler, der mich damals geholt hat und ich mir gedacht, wieso holt der mich, einer, der mehr als 500 Spiele in der Premier League holt mich und ist begeistert von meinen Skills. Das war für mich die größte Wertschätzung, die ich mein ganzes Leben auch unter anderem gekriegt habe in England. Ne? Und Aber das Teamgefüge war ganz mies dort. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt, das war nichts, wirklich, ganz schwierige Zeit. Natürlich hat er damit zu tun gehabt, ich habe mich nicht wohl gefühlt und es ist eine Verletzung gekommen und eine sehr schwere. Aber die Freunde, die ich gefunden haben oben, meine Frau ist dann raufgekommen nach Sheffield, wir haben dann eine Band gegründet, wir haben musiziert einfach, das war echt cool, ne? Wir haben in Pubs gespielt und solche Sachen, ne? Und da muss ich sagen, ist Sheffield wirklich, wirklich cool gewesen, auch von der Landschaft her, gell? Sportlich miserabel, muss ich ehrlich sagen, mit Trainerwechsel und alles, gut, coole Fanbase, wirklich war, Freunde gefunden, dass ich hängen bin, aber ich habe mich dann weiterentwickeln müssen. Sheffield war nichts für mich, das habe ich gleich gesehen, es war so ein roter Verein, gell? Rot-Weiß, das Dress, ich habe mich nie identifizieren können mit dem Verein. Es klingt jetzt blöd, aber ihr probiert, aber es ist nicht gegangen.
Vielleicht für unsere Hörer in Deutschland und der Schweiz, Rot-Weiß sind die Formen vom Stadtrivalen von Sturm Graz, vom GRK.
Genau, und unter anderem. Ja, es hat nicht gepasst. Ne? Aber Sheffield United hat eine unglaubliche Kraft gehabt als Verein. Gell? Der war noch größer als Crystal Palace, ist größer einfach ja, als Watford. Oder wenn ich einschätzen kann, das Derby ist das drittgrößte. Sheffield Wednesday geht Sheffield United. Jungs, da waren 30.000.
Das drittälteste, glaube ich. Ne?
Ja, und Premier Lane, wo ich einfach gespielt habe, das war das älteste professionelle Fußballstadion der Welt. Natürlich bin ich umgegangen auf der Spurensuche, wo kommt Fußball her. Natürlich war ich beim FC Sheffield oben, ne? Wo Fußball angefangen habe. Das war der erste professionelle Verein. Das hat mir alles viel getaugt, weil ich auf Geschichtewanderung war da oben. Ne? Aber zurückzukommen gegen Sheffield Wednesday, Sheffield United, das war Wahnsinn da oben. Also das war richtig geil, da zu spielen. Und auch Hillsborough das mitzuerleben, weil ich ja das Unmögliche möglich gemacht habe mit Crystal Palace oben gegen Sheffield Wednesday am letzten Spieltag den Championship-Status sicherzustellen. Weil uns sind 10 Punkte abgezogen worden von der Administration eben. Ne? Wir wären eigentlich an der Promotion Place gewesen, aber es war dann so, dass der Simon Jordan wurde mehr in die TV-Industrie, ist dann bankrott gegangen und Crystal Palace war dann auch bankrott im Prinzip. Und uns sind 10 Punkte abgezogen worden und im letzten Spieltag, Jungs, haben wir das geschafft, das hat noch kein Verein geschafft, weil wir so geile Truppen waren bei Crystal Palace. Ne? Und deswegen Michi Solbauer oder auch wie die Jungs um Hasen, Marcel Ritzmeier, da lebe ich mit. Das weiß man
in Barnsley jetzt.
In Barnsley zum Beispiel, dass wir den Bogen ausspannen, was die Jungs da geschaffen haben, am letzten Spieltag, die letzten zwei. Mhm. Die machen in der Nachspielzeit gegen Nottingham Forest, machen sie das Siegestor und solche Sachen. Also was ich da abgespielt, ich habe mir vorgestellt, ich habe die Champions League gewonnen, ich habe es mir gefragt nach Titel. Das ist für mich ein Titel gewesen, wo ich jetzt noch letztes Jahr, da war vor 2 Jahren vor Corona, eingeladen worden bin von Crystal Palace. Danke, Johnny und Jungs, mein ganzes Team, dass ihr das Fundament gelegt habt, dass unser Verein noch existiert, damit das Konsortium, was jetzt noch besteht, eine Geld-Injection gegeben hat und dass der Verein jetzt eine Premier League ist. Und wir werden jedes Jahr oder alle 2-3 Jahre eingeladen zu einem Bankett, wo wir drüber plaudern, wie das war dann.
Lebewertschätzung.
Ich meine, das ist super, ne? Deswegen liebe ich auch England, ne? Weil die rufen mich an, hey John, ne, wie geht's am Time? Ja, und was, da sitzt ihr drin mit den ganzen Leuten und da wird da bewusst einfach, was wir da geschaffen haben. Ne? Und das war schon cool. Ne? Und zurückzukommen zu Sheffield United, war nicht mein Verein, move on, schon, habe ich einfach gern.
Um den Bogen auch da fertig zu spannen, Barnsley wird aktuell von Valerie Ismail trainiert, dem ehemaligen LAS-Trainer, dessen Kommunikationsberater Sharif Shukri war auch schon bei uns im Café Austalk Episode 3, sehr gerne anhören. Johnny, Fastabstieg mit Crystal Palace, Abstieg mit Sheffield United plus suboptimales Teamgefüge. Dein oder anderer Österreicher wäre jetzt reif für die Frühpension, zumindest nervlich. Du aber nicht. Du bist ein Mann, der große Herausforderungen sucht. Du bist nämlich zum nächsten Kultclub gewechselt, nämlich zu Portsmouth FC. Und dort, ja, kann man sagen, das war eigentlich das i-Tüpfelchen deiner Laufbahn. Du bist als Neuzugang präsentiert worden bei einem Verein, der finanzielle Schwierigkeiten gehabt hat. Aufgrund dessen wurden dem Club 10 Punkte abgezogen. Und ihr seid damals aus der dritten Leistungsstufe in England, aus der League One, abgestiegen in die vierte Leistungsstufe, die sogenannte League Two. Dann hat der gesamte Profikader oder fast der gesamte Profikader den Verein verlassen. Du, der Johnny, der große Herausforderungen sucht, aber nicht. Und das hat dich zur Clublegende werden lassen. Schildere unseren Hörern bitte ein bisschen, warum du dich so entschieden hast, als Foreigner, wie du dich bezeichnest, dem Club treu zu bleiben in einer sehr schwierigen Phase.
Du, einen Foreigner-Status habe ich abgelegt nach dem ersten Jahr.
Gell? Okay, Johnny English.
Da bin ich dann angekommen, weil Ja, ich habe einfach, das Schlagwort war Unfinished Business. Gell? Ich habe Angebote gehabt, damals von Österreich zurückzukommen. Das wäre einfach der ganz einfache Lösung für mich gewesen. Aber ich wollte einfach eine britische Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Das war für mich im Kopf. Und ich habe das nicht geschafft in meine 4 Jahre bei beiden Vereinen. Und da habe ich mir gedacht, Portsmouth klopft an, das mache ich einfach. Ne? Und wie du schön recherchiert hast, bin ich dann angekommen und bin dann geblieben, weil ich dort Clubkapitän war. Und das war für mich eine Verantwortung. Mein Trainer hat mich einfach geholt damals, das war vor dem Swinton-Match. Und ich war in einer, wirklich, die Kabine war so klein, hat er zu mir gesagt, Johnny, I see it as a long-term project. Und er hat zum ersten Mal in einer 5er-Abwehrkette gespielt, wo ich hinten in einem 3er gespielt habe, ne, als der österreichische Franco Baresi damals, wenn ich vergessen, mit der Kapitänschleifen. Ich bin aufgegangen, es war mörderisch. Und es hat mir so viel Freude bereitet und eine Wertschätzung, das habe ich meinem Trainer zurückgeben wollen einfach. Es war so ein cooler Typ und ich habe mir gedacht, ja, Long-Term Project, wieso nicht? Ich habe dann ein Angebot gehabt von Australien, dass ich fast nach Australien gegangen wäre. Ich habe mich aber für Portsmouth entschieden, weil ich mir gedacht habe, hey, da kann ich wachsen als Persönlichkeit. Da kann ich einfließen lassen. Ich war dann 30, 31, junge Spieler, Akademie, was gibt's noch? Der Verein ist im Umbruch, im Aufbruch. Das war damals eine Sensation, dass die Fans diesen Club übernommen haben. Portsmouth ist 2008 FA Cup-Sieger geworden. Da haben Spieler gespielt ohne Ende von den Namen her. Ne? Und ich bin der Spieler des Jahres geworden und war auf einmal auf dem Pokal oben mein Name, Johnny Erdl, eingraviert mit ja, anderen Clublegenden. Ne? Also da hat der Prosinecki gespielt und oder Kranzschau oder wie sie auch heißen. Ne?
Das muss man ja dazu sagen, Portsmouth FC ist für die Jugend von heute überhaupt kein Begriff mehr und selbst für meine Generation, also alle rund um 30 Jahre, ja, kein Verein, den man kennen muss, aber die Geschichte ist eine immense.
Ja, also größter Rivale Southampton, wo jetzt der Ralf Hasenhüttl drüben ist, also das Derby, das ist auch die Hölle.
Wie Simmering Kapfenberg.
So ungefähr, ne? Und ist auch ein Man City Club. Was heißt das? Ein Stadt, ein Club. Von der Geschichte her hat Portsmouth unglaublichen Wert, weil sie direkt an der Küste liegen und die Marine von England auch dort ist. Und jeder, der in London ist und einen Herrn Trafalgar kennt, der am Trafalgar Square ist, der schaut auf sein Schiff auch nach Portsmouth. Nur, dass ihr wisst, was das für eine Kraft hat in England, der Platz dort unten. Und dementsprechend sind auch die Typen dort unten. Unser Zeigerer, der Kev the Kidman, der war Boxer bei der Marine, der ist mit dem U-Boot gefahren. Und wenn sie in den Fahrt war, haben sie boxt im U-Boot. Und das war mein Kidman. Wenn ich deppert war, hat er meine Nieren reingegeben. Ne? Wisst ihr, also das war voll lässig, ne? Die ganzen Stories. Und das war für mich ein Club, der ein sehr nördlicher Club ist von England. Das heißt, also passionate, leidenschaftlich sind die nördlichen Clubs in England, gell? Aber Portsmouth ist eigentlich von der Fanbase ein nördlicher Club, ist aber im Süden. Und das hat es mir voll getaugt, das war genau meins. Ne? Und da bin ich halt angekommen, was die ganze Fanbase, die ganze Fanszene, die waren so herzlich und lieb. Ich habe da so viele Freunde gefunden einfach. Ne? Also allein schon, der hinterm Tor gestanden ist, der John FC Portsmouth Westwood, der hat mehr als 300 Tattoos zum Beispiel bei ihm. Der steht jedes Mal mit seiner Glocke, ne? Und neben ist die Joe Collins mit der Trompete. Ne? Und wurscht, welchen Spieler du fragst in England, der kennt Portsmouth und der weiß genau, das ist wie Karneval dort unten. Ist lustig.
Wobei dein Start war etwas holprig. Das heißt ja, es gibt das Sprichwort für den ersten Eindruck, gibt es keine zweite Chance. Dein erstes Spiel war nicht nur ein 0-1, sondern auch ein Eigentor von dir und rote Karte. Also den Start hätte man sich leichter vorstellen können.
Ja, tut mir generell schwer mit Starts, muss ich sagen. Also ich muss einmal ankommen dort. Ne? Überall passiert es mir ein kleines Leidertrauma, aber auch da. Aber schaut, ich bin 24 Stunden vorher bei dem Verein angekommen, habe kein Mannschaftstraining gehabt. Ne? Und der Michael Appleton hat mich dann gleich ins kalte Wasser eingeworfen, weil man keine Spieler hinten gehabt hat. Und ich habe gesagt, ja, sicher mache ich, aber du weißt schon, dass ich erst 24 Stunden da bin. Ne? Und dann, ja, schlechter hätte es ja gar nicht sein können. Ne? Beim eigenen Verein, erstes Match, 1-0 verloren, Eigentor gemacht und in der 82. Minute noch ausgewechselt worden. Ja, köstlich. Ne? Gehst heim und sagst dann, na gut, es kann noch besser werden.
Entschuldigung, die rote Karten war mein Fehler. Ja. Aber Auswechslung ist okay.
Genau, die Auswechslung war und ich war dann mit meiner Frau und meiner Schwester war auf Gartenreise drüben, zufällig waren wir in Southampton dann in einem Hotel und gelacht eigentlich über den Tag, habe ich gesagt, du, ich bin da, wo soll sie denken, die Fans von mir, ne? Jetzt kommt einer, ne, von Sheffield United da runter, ne?
Hat eh nichts gespielt,
ne? ist fast eine Rekonvaleszenz, dann können wir gleich wieder zurückschicken. Ne? Und dann habe ich aber auch 3-4 Spiele gebraucht, dann habe ich ganz genau gewusst, wie das einfach läuft. Ich habe schon sehr viele Erfahrungswerte gehabt, was ich auch gebraucht habe in dem Moment. Und dann habe ich mich etabliert in meinem Team. Und dann war es super, dann war es ein Selbstläufer. Und dann habe ich auch in der Kadergestaltung, in der Kaderplanung war ich dabei und so. Das war schon lässig.
Für Portsmouth war es eine schwierige Zeit, weil ich glaube, innerhalb von 2 Saisonen von Liga 2 in Liga 4 abgestiegen, finanzielle Turbulenzen. Und Simon und ich haben ja auch bei einem Verein gearbeitet. Es ist dann, also solche finanziellen Turbulenzen und natürlich auch, wenn es dann sportlich nicht läuft, das macht schon was mit dem ganzen Vereinsumfeld. Wie hast du dann die Situation dort wahrgenommen? Du hast gesagt, das war alles eine leibende Zeit, starker Zusammenhalt. Aber wie sind die Leute dort umgegangen mit der ganzen Situation?
Die Fans waren super. Die haben sich bedankt bei uns Spielern, dass wir überhaupt noch bei dem Verein sind und nicht weggegangen sind. Das war köstlich. Das habe ich noch nie erlebt. Die Fans kommen zu mir, hey Johnny, I know you signed a one-month contract. Weil wir haben ja damals, wir haben nicht einmal langfristige Verträge unterschreiben können, aufgrund der Situation. Ne? Und der Zusammenhalt in Portsmouth war so groß, auch deshalb bin ich prägt, lieben einfach, ne? Weil die Wertschätzung so groß war. Und es war nicht immer alles leicht, aber ich habe es als Chance gesehen, diese Chance mitzuprägen in einer sehr düsteren Zeit. Und es war nicht immer alles lustig, weißt? Wir haben teilweise keinen Trainingsplatz gehabt und wir haben in Portsmouth im Park trainieren müssen, als Portsmouth, das war ja unglaublich. oder war gesagt, ja, das Wasser steht auf dem Platz, du 2 Tage mal nichts trainieren, ne? Also das war köstlich im Nachhinein, aber wir haben dann so viel weitergebracht bei dem Verein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein eigenes Trainingszentrum, ein eigenes Komplex haben wir gemacht. Gell? Wir haben einfach ja, alles transparent mit unserer Fanbase einfach entwickelt und so. Gell? Und da war ich halt dabei und das war voll cool. Ne? Aber es war schon, es war nicht alles lustig. Ne? Und vor allem mit den Charaktere, wie ich zusammengearbeitet habe. Ne? Mhm. Du hast halt dann genau gewusst, okay, der ist für die Challenge und der ist für die nicht. Ist auch okay. Ne? Aber es war ein Verein im Umbruch. Und man hat halt gesehen, wir haben keine fetten Verträge mehr gehabt, gell? Es sind Leute hinkommen zu einem Verein, der eine hat eine längere Verletzung gehabt, der andere hat gar nicht mehr gespielt, der andere war kostenlos frei. Jeder hat nur ein Purpose gehabt, er wollte wieder seine Karriere ein bisschen einmal wieder aufs Gaspedal treten und nach vorne bringen. Und wir waren alle dort aus dem gleichen Purpose, verstehst? Und deswegen war es so cool einfach. Ne? Und mit ja, der Ricardo Rocha zum Beispiel, wieder, der bei Tottenham gespielt hat, der Hundling hat auch Premier League gespielt und war ein portugiesisches Nationalteam. Es war seine beste Zeit dort unten, verstehst du? Weil wir waren alle im gleichen Boot einfach. Ne? Und wir haben alle eine schöne Karriere vorher gehabt, aber wir waren für ein Ziel, für ein Purpose dort, einfach den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er einmal war.
Du erzählst das jetzt alles sehr humorvoll. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Zeit damals nicht leicht war. Du hast das gerade kurz angeteasert. Ihr habt damals, oder du hast vor allem auch monatliche Verträge eine Zeit lang bekommen. Das weiß man als Fußballprofi, man verdient nicht schlecht, aber trotzdem im Oktober, ich meine, es hätte auch sein können, dass nach 2-3 Monaten einfach kein Geld mehr kommt oder kein Vertrag mehr kommt. Wie bist du mit diesem monatlichen Denken, mit diesem monatlichen Nachvorhandeln umgegangen? Ich frage jetzt auch vor allem in Bezug auf die jetzige Zeit mit Corona, Pandemie. Es gibt jetzt sehr viele Leute, zwischen 500.000 und 1 Million Arbeitslosen in Österreich, die sehr ähnlich von Monat zu Monat leben. Was gibst du denen mit auf den Weg, wie sie irgendwie mit mentalen Geschichten durch diese Phase kommen?
Ich habe ein Ziel vor Augen gehabt und das war ganz klar, Kapitän einer Mannschaft in England zu sein. Und ich habe gewusst, Monatsverträge oder Contracts, großes Risiko, wenn ich mich nur einmal verletze, nach 2 Kreuzbandrissen, dann ist für mich wahrscheinlich Game Over. Das habe ich gewusst. Aber man dachte, okay, wenn es nicht passt, du, ich habe eine super Karriere gehabt, nach der Karriere, du musst sowieso einen Schritt machen. Du musst flexibel sein, du musst dich anpassen. Ich glaube, diese Zeit, wo wir jetzt sind, viele Leute haben ihren Job verloren und solche Sachen, ist nicht ganz einfach, aber es sind neue Chancen da. Ich arbeite zusammen mit einem Corona-Experten, mit einem Beauftragten, der hat auch sein ganzes Business verloren, weil er mit Events zusammenarbeitet und der arbeitet jetzt mit der Regierung zusammen, weil er Covid-Beauftragter ist. Neuer Job hat es vor Corona nicht gegeben. Also, wenn man flexibel ist und offen für Sachen und einfach schaut, okay, gibt es was Neues, weißt? Wenn eine Tür zugeht, gehen andere auf. Nur man muss offen dafür sein. Und das habe ich gelernt durch meinen Move nach England und was ich alles erlebt habe. Nicht nur starr in seiner Komfortzone, wo er ist, sondern kann man ruhig einmal aussteigen. Und was ist da draußen? Und auf einmal denkt man sich, hey, das wollte ich ja immer machen. Das ist genau meins. Also das Mut ein bisschen zum Risiko und ein bisschen ausprobieren. Ne? Und das war halt genau das, was ich halt gesucht habe. Ich habe schon zurückgehen können nach Österreich in meine Heimat und glaub, 2-3 Jahre unterschreiben. Aber die Herausforderung hat mich einfach mehr, sage ich mal, ja, mehr, wie soll ich sagen, mehr bewegt.
Deine Loyalität wurde vom Club und von den Fans in Portsmouth sehr hoch anerkannt. Du wurdest aufgrund deiner Treue von einem Fangremium auch in den Vorstand des Vereins gewählt. Was waren da genau deine Aufgaben?
Ich war Sprecher des Supporters Trust Board und war im Teil des Boards, also des Vorstandes. Und meine Aufgabe bestand darin, den Club zu vertreten und Interessen. Es ist dann ein Trainer gekommen, der hat zu mir im letzten Jahr gesagt, Johnny, you can go home, hat er zu mir gesagt, wieder ein ehrlicher britischer Trainer. Und für mich war die Zeit abgelaufen als Spieler dort. Ich war 4 Kapitän und er wollte umstrukturieren. Und ich habe zu ihm gesagt, danke, dass du zu mir das gesagt hast. Ich bleibe schon da noch, ich trainiere weiter. Wir müssen nicht eine Lösung finden. Aber danke für die Ehrlichkeit. Das ist einfach seine persönliche Meinung. Und mit dem Paul Cook verstehe ich mich nach wie vor mörderisch, gell? Weil wenn er sagt, gell, bei seinem ersten Training, Johnny, you can go home, ist es legendär. Und dann habe ich mir gedacht, was bietet der Verein für mich? Gell? Wir haben uns natürlich super geeinigt mit meinem letzten Jahr vertraglich bei dem Verein. Und er hat gesagt, okay, ich kenne, wie es anfühlt, wenn ich auf den Platz rausgehe. Ich kenne, wie Leute meinen Namen singen. Ich kenne Leute, alle mir auspfeifen, obwohl ich Kapitän bin. Ich habe das alles miterlebt, okay? Was gibt es da im Verein? Wie denken eigentlich die Leute in den Führungsetagen? Wie machen die das? Oft schimpfen sie unten und sagen, die da oben kennen sie nichts aus. Ne? Keine Ahnung vom Fußball. Diese Gap oder diese Kluft zwischen sportlich und Wirtschaft, der ist riesig. In so vielen Clubs.
Und vor allem in beide Richtungen.
In beide Richtungen, weil die Interessen auch unterschiedlich sind. Ne? Wie bringst du die zusammen? Da habe ich mir gedacht, setz dir mal auf wieder ins Board. Schau dir das einmal an. Ne? Und dann haben wir halt die Fans reingewählt, ne? Weil ich genau das gesagt habe, du, ich möchte mir das anschauen und ich möchte auch meine Expertise als Spieler dem Board weitergeben, weil das ist eine Bereicherung. Und ich habe diese Ausbildungen auch gemacht in England, Diversity in Boards. Und das war super. Was du hast von verschiedenen Nationalitäten an Typen, du hast eine Frau, du hast an Jugendlichen drinnen, du hast einen Influencer vielleicht drinnen und du hast einen ehemaligen Fußballspieler. Ja, besser geht's ja nicht vom Denken her, ne? Was die alle gemeinsam an Tisch bringen. Und dann habe ich halt mit unserem Board den Verein weiterentwickelt. Bei uns war ein Trainingszentrum war ein Thema. Es geht um Shares, um Anteile. Es geht, hoppala, plötzlich geht's rund. Es klopft ein neuer Eigentümer an, okay? Bei uns einmal, okay, die Geldreserven, gell, gehen aus. Der Fretton Park, der Stadionmasten, der ist meersrostig, der fliegt schon allein um, der Stadionmasten, gell? Was machen wir? Die Fanbase ist unzufrieden, sportlich funktioniert nicht. Weißt du, wie interessant das war, das mitzuerleben und auch die Leute, die auf dem Board sitzen bei uns, das war der Supporters Trust, wie die mitleben mit ihrem Verein, das waren Fans. Also, für mich immer, also da sitzen oft Leute am Fußballboards, die haben ein riesen Business, die sind unglaublich erfolgreich und auf einmal kommt der Fan durch und dann entscheiden sie emotional. Gell? Und das habe ich halt gemerkt, wie kann man das auffangen, wie kann man das ein bisschen bündeln und handeln, gell? Wie kann man die Emotionalität ein bisschen wegnehmen. Aber du kannst es ihnen gar nicht übel nehmen, weil jeder von uns ist ein Fan von einem Fußballverein und wenn er aufgewachsen ist, ne, und der war mit 5, 7 Jahren, hat er, weißt du, einen Schal gewahrt und 4-0 gewonnen und auf einmal ist er halt der CEO oder ist er der Präsident vom Fußballverein, das muss man mal handeln im Kopf, das ist nicht so leicht, wo du auch tagtäglich angesprochen wirst auf der Straße, nicht weil du dein Business so gut machst, weil du 4-0 verloren hast daheim und da wirst du jeden Tag angesprochen und emotional geht es halt, jeder hat nicht so einen Filter, wo du das so kühl ablockst, ne? Und das habe ich das Ganze mitgenommen dort, das war totales interessantes Learning. Und das war dann eben so, dass wir es wirklich geschafft haben als Supporters Trust, dass wir aufsteigen in die Liga und dass wir es geschafft haben, mit einer Umfrage und mit einer, wir haben ja im Prinzip eine Demokratie gehabt, ne? Wir haben ja abgestimmt, dass unser Verein dann verkauft wird an einen amerikanischen Investor. Und das war Sensation.
Dass er nicht verkauft wurde?
Nein, dass er verkauft wurde.
Dass er verkauft
wurde. Ja, weil es war so, 5 Millionen haben uns gefällt im Prinzip an Stadionkosten und wenn wir aufgestiegen wären in die Championship, haben uns rund 12 Millionen gefällt, nur dass wir Durchschnitt sind an Spielergehältern, haltet es einmal fest, ne, dass wir überhaupt budgetär mithalten können. Das war ja unglaublich. Das heißt, wenn das Jahr passt hätte, gell, vom Team Spirit, hätten wir vielleicht einmal aufsteigen können mit Portsmouth, aber dann wäre es ein Snowball-Effekt gewesen, sofort runter. Wir hätten uns die Championship nicht mehr leisten können, das wäre einfach, hat jeder gewusst. Okay, Fanbase ist unruhiger geworden, Portsmouth FC zumindest Championship eigentlich Premier League Verein. Mhm. Okay. Und dann war es halt so, der Eigentümer klopft an und hat gesagt, er hat sich auch mit dem Bug infiziert einfach, ne? Er möchte gerne einen britischen Verein kaufen, gell? Und Portsmouth hat sich genau wie erstmal 150 Leute angeklopft haben bei uns, gell? Mhm. Aber der war halt der Michael Eisner, das war der CEO von Walt Disney und von Paramount, das heißt Saturday Night Fever, alle diese Filme sind über seinen Ladentisch gegangen, gell? Also ein schwerreicher.
Nicht zu verwechseln mit der TV-Soft-Dokumentation.
Richtig, nicht zu verwechseln. Ne? Also der hat schon gewusst, was er gemacht, gell? Also das war ein Business-Guru, gell? Und er ist halt hingegangen, hey, ich möchte den Verein kaufen, okay? Und hat dann in unserer Stadthalle, hat er dann halt eine Rede geschwungen, I love Pompey, I love Portsmouth, typisch amerikanisch. Aber den Fans haben, hat das taugt, gell? Der hat das authentisch gemacht. Der hat gesagt, was er machen möchte, langfristig. Und er ist Amerikaner. Und für die Engländer war Amerika besser, als ob wir jetzt einen Thailänder haben oder einen Chinesen oder irgendwas anderes. Weil alle haben die Portsmouth abwimmelt von Fernost, aber vom Westen eigentlich war, okay, wenn es passt, machen wir es. Ne? Und dann hat der Fan wieder seinen Verein aus der Hand gegeben, was eine Sensation war. Und das war eine Abstimmung und er hat 82% von 75% bekommen, weil es in den Statuten festgelegt wurden, nur mit einer demokratischen Abstimmung und mit einer Auszahlung der Anteile, weil wir, also Borsos Trust, haben wir den übernommen, den Verein, mit rund 8 Millionen Pfund damals aus der Konkursmasse, haben wir das eben so gemacht. Habt ihr das mitgekriegt? Jetzt ist es ein bisschen kompliziert gewesen oder nicht? Weil sie mit den Anteilen ist ja höchst interessant, aber das ist ein eigener Podcast.
Sehr gerne.
Laden wir das dann wieder ein. Geile Geschichte. Warum haben sich dann die Wege trotzdem von dir und Portsmouth getrennt?
Du, ich war 8 Jahre drüben. Ich habe dann die U16 auch gecoacht, wollte auch das Feld mitnehmen, wie es sich anfühlt, einfach in der Akademie zu arbeiten, an Bord. Und mein Papa ist nicht gut gegangen, gesundheitlich. Ich war 8 Jahre weg und wenig in der Heimat gewesen in den 8 Jahren. Und da habe ich mir gedacht, okay, meine Frau ist dann schwanger geworden mit dem Kind. Wir waren dann drin in einem Krankenhaus und die Krankenschwester hat gesagt, wo willst du das Kind kriegen? Österreich ist doch gut, hat sie gehört, ne, vom Kind drin. Und es hat dann die Führung gepasst, dass wir gesagt haben, nach 8 Jahren, was gehen wir wieder zurück. Ne? Ein bisschen Qualitätszeit zu verbringen bei uns, auch bei meiner Familie und so. Mit dem Kind einfach, dass die Helena halt da in Graz geboren wird oder in Österreich. Ne? Und wir haben gesagt, ja, gehen wir mal zurück, schauen wir uns das einmal an. Und mittlerweile sind wir in 4,5 Jahren wieder da. Helena haben wir bekommen, Sebastian, das zweite Kind. Aber natürlich steht die Verbindung nach England. Wir wollten letztes Jahr nicht zurück. Ne? Und so. Und vor allem mit Bombay wollte mit meiner Kleinen schon jetzt 3 Monate zurückgehen, letztes Jahr. Ne? Das ist Englisch, weißt du, Peppa Pig schaut sie natürlich, oder Peppa Woods, taugt dir. Also durch Corona ist es nicht gegangen, aber ich weiß, dass ich irgendwann nochmal zurückgehen werde.
Wenn wir jetzt nochmal auf deine Karriere zurückblicken, du hast da von einigen Trainern erzählt, wenn du das jetzt aufs Sportbusiness umlegst, welche Führungsqualitäten muss aus deiner Sicht ein Trainer oder eben ein CEO Führungskraft mitbringen?
Authentisch zu sein. Ein Führungskraft muss einfach sein, der er ist. Ganz wichtig. Und wenn ich das Beispiel einfach da wieder gespiegelt habe von Neil Warnock, meinem ersten Trainer, der war authentisch, da habe ich gewusst ganz genau, wo ich bin. Weißt, jeder ist anders einfach, jeder ist so, wie er ist, jeder ist speziell. Und ich habe einfach gemerkt, wenn einfach jeder ehrlich ist und authentisch, dann ist das Beste. Weil jeder Spieler nach ein paar Wochen, der schaut rein da im Morgen, wer du bist, wirklich. Weißt? Und diese alten Oldschool-Managers, die haben ausgedient einfach. Es geht um ehrliche Kommunikation, um das Man-Management-Skills. Weißt, wir drei können jetzt auch eine Session machen mit einem Bundesliga-Verein. Weißt? Und die Session wäre gut. Wir drei einfach, wenn wir es machen. Weißt? Es geht einfach um das Zwischenmenschliche. Wie bringst du den Charakter X und den A und den B einfach zusammen, dass sie am Tag einfach diese Leistung bringen? Ne? Wie gehst du mit Problemen oder Herausforderungen um einfach, ne? Um das Gesamtgefüge zu verstehen, einfach um die besser zu machen? Wie ist die Wertschätzung zum Zeigwart? Wie ist die Wertschätzung zur Sekretärin, wenn du reingehst? Sagst jeden Tag Grüß Gott, gibst dir mal zum Geburtstag einmal eine Blume, ne? Ist das wichtig? Der ist seit 30 Jahren bei dem Verein. Also solche Dinge sind für mich ganzheitlich ganz wichtig.
Das wäre jetzt eine Frage, die ich da noch nachschießen möchte. Warst du dann regelmäßig auf der Geschäftsstelle? Hast du dich blicken lassen, reingeschaut in den Büros? Also wir kennen es jetzt auch von der Arbeit bei Rapid. Da hat es eben den Steffen Hoffmann, der den ganzen Mitarbeitern sehr viel Wertschätzung entgegengebracht hat, auch vor dem Training immer wieder reingeschaut hat, sich blicken hat lassen. Und dann hat es halt Spieler gegeben, wo du gemerkt hast, die interessiert das gar nicht, was sie im Verein tut. Die sind da, um ihr Geld abzuheben und sind in einem Jahr wieder weg.
Ja, die werden auch irgendwann einmal aufwachen müssen. Ich finde, dass die Wertschätzung ganz wichtig ist. Also wir schicken da Debbie auch, die Sekretärin bei Portsmouth, jedes Jahr einen Blumenstrauß zum Geburtstag. Das ist ganz wichtig, ne? Aber weißt du, um was es geht? Es geht um Gespür mit Menschen einfach. Und ich glaube, langfristig ist schon ein ganz wesentlicher Bestandteil, ne? Dass du die Leute verstehst. Einen jungen Spieler kannst du fast gar nicht übel nehmen. Was kommt darauf an, auf welcher sozialen Schicht er herkommt, ne? Aus welchem Elternhaus, gell? Das merkst du sofort, ne? Gibt es da dann in einem Verein, wo man sagt, eine Person, die sich ihn annimmt, gell, die ihm sagt, hey, dessen lässt wäre lässig, gell, bringt es irgendwas, vielleicht gibt es ja auch im Sekretariat, der auch Playstation spielt oder FIFA gerade, ne? Da versteht das, ne? Mhm. Vielleicht kann man im Sekretariat einmal ein FIFA-Game machen mit einem Jugendlichen, dass man sagt, hey, der Typ macht nicht nur die Interviews von mir am Freitag vor dem Match, ne? Sondern der kann mir auch schlagen auf FIFA. Vielleicht gibt es solche Ansätze, damit der Verein mehr zusammenwächst, ne? Man spricht immer von einer Familie im Prinzip, von Vereinen. Kann man das wirklich leben, ne? Und das, finde ich, ist ganz ein wichtiger Part davon.
Apropos Familie und Freunde, als du nach England gekommen bist, haben wir vorhin schon angesprochen worden, mit Paul Scharner und mit Emmanuel Bogertetz nur zwei bekannte Spieler in England aktiv. Als du England verlassen hast, waren es schon einige mehr. Wir haben in deinem privaten Umfeld ein bisschen gestöbert und erfahren, dass es eine Österreicher Champions League Connection gegeben hat, die sie regelmäßig getroffen hat in irgendeinem Lokal oder Pub, um gemeinsam Champions League zu schauen. Wer war da dabei und wie war das so als Österreicher Klick im Ausland Spitzenfußball gemeinsam zu schauen? Was passiert dann da an diesen Abenden?
Du, ja, also mit dem Emmanuel Bogert bin ich jetzt am Schul gegangen, gell? Mit dem habe ich Schülerliga gespielt. Mit dem Pauli Schaan habe ich mich ein paar Mal getroffen, aber der Pauli macht sein eigenes Ding, gell? Der ist richtig fokussiert. Also unglaublich, was der macht und was der geschaffen hat in seiner Karriere. Shampoo. Dann ist natürlich der Sebastian Brödel gekommen, ein Herzensfreund auch von mir aus der schönen Steiermark, ne? Der aus dem, ja, eher, sage ich mal, schmähbefreiten Werder Bremen nach Watford kommt, ne? Und auf einmal London. Und das war schon lässig für mich, gell? Dass ich da wieder einen Kumpel gefunden habe, wo ich meine Erfahrungswerte ihm weitergeben kann. Und da haben wir uns oft getroffen, gell? Er hat seinen Hund zu mir auf Trainingslager geschickt an die Küste, ich habe ihn ein paar Mal genommen, war miteinander laufen, ne? Und so sind wir halt noch enger zusammengewachsen, auch mit seiner Frau und auch meine selber, ne? Gegenseitig. Und wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns immer ausgetauscht. Dann war, ja, der Kerschi war dabei, der Djuricin war zum Beispiel.
Kerschbaumer, damals genau, bei Brentford, glaube ich, noch aktiv.
In Brentford, ja, dann habe ich den Kevin Wimmer kennengelernt auch, ne? Kevin Wimmer, also, wo ich seine Oberschenkel gesehen habe, wo ich mir gedacht, nach Joe Spiteri damals bei Sturm Graz hat der Kevin Winter die größten Turbinen gekommen. Also, das war lässig, wo wir uns getroffen haben und ein bisschen einen Austausch gehabt haben, weil der hatte ein Wunderjahr gehabt bei Tottenham. Mhm. Der hat der Manchester City zerlegt, muss ich sagen, alle Angreifer damals. Das war schon lässig und das war fein, weil ich war irgendwo stolz drauf, weil die Community oder die Wertschätzung der österreichischen Fußballer auf einmal in England oder in auch Europa, das war dann eben übergreifend, größer war es. Das war echt gut, dass Österreich eine voll gute Arbeit einfach geleistet hat. Oder der Kirschbaum ist nach Brentford gekommen, weil er mit der Statistik eben so gut war. Gell? Stimmt. Der hat im Hintergrund unglaublich viele Stats gehabt und auf einmal war der dort. Und für den, und er ein guter Kicker. Und auf einmal hat der einen eigenen Techniktrainer gehabt, wie der schießt, weißt? Weil er hat jetzt einen guten Blattler gehabt, aber keinen Richtschuss. Das heißt, der hat einen Spanier zur Seite gestellt gekriegt beim Training, wie der richtig in Momenten schießt. Was zu kleinen, verliebten Details. Die kriegst du dann richtig mit einfach, ne, da drüben, weil England immer ein bisschen vor ist, Vorreiterrolle auch hat. Ne?
Vor allem bei Weitschüssen. Ne?
Also vor allem bei Weitschüssen, natürlich. Ja, genau. Also, weißt du, und dieser Austausch, was in Vereinen dann ist, natürlich wie bei Watford oder anderen Vereinen oder bei Tottenham und solche Sachen, das Netzwerk aufblühen zu lassen und dann einmal in seiner eigenen Sprache wieder mal ein bisschen den Schmäh laufen zu lassen und ein bisschen ein Heimatgefühl zu haben. Mike Madl zum Beispiel, herrlich, habe ich ganz vergessen, bitte. Mike bei Fulham, wie bei ihm war oder wie wir uns oft getroffen haben, ja bitte, besser geht's ja nicht. Ne? Der Mike hat bei der Austria gespielt und bei Sturm. Ne?
Stimmt. Wie viel Brite steckst in dir? Hast du aus deiner Zeit oder mit deiner Frau gemeinsam und deinen Kindern, habt ihr britische, wie sagt man da, Gewohnheiten mit in euren österreichischen Alltag genommen?
Sunday Roast, britische Küche ist ja nicht, sage ich mal, atemberaubend, gell? Aber es gibt auch Gericht am Sonntag, wo, wenn du die Tür aufmachst und du riechst einfach, gell? Wenn du so ein Beef hast oder Roast Chicken oder Roast Beef, gell? Mit einfach Gemüse und mit dann so einer Gravy Sauce und Yorkshire Pudding, Das ist legendär. Das musst du aber 2-3 Stunden im Rohr drin lassen und dann weißt du, bist angekommen. Also Sunday Roast haben wir mitgenommen. Okay. Den Tee mit Milch habe ich in England gelassen. Möchte ich nur sagen.
Beim Duty-Free-Shop.
Ja, genau. Der ist nicht mitgekommen bei mir. Was habe ich noch mitgenommen? Ja, einfach die persönliche Erfahrungen, Erlebnisse, Freunde, die natürlich habe ich mitgenommen. Und Baked Beans habe ich auch mitgenommen. Das habe ich auch mitgenommen, immer hin und wieder mal. Baked Beans, aber
ja. Englischer Sport, Darts oder gemeinsam mit Bier und Fish and Chips, so irgendwas, also so die richtig ungesunde englische Kultur, aber dafür
Walkers,
gemütlich.
Walkers Chips, die habe ich mitgenommen, vor allem meine Frau, die mit Slightly Vinegar drinnen, die sind mitgekommen und ja, Rugby ist mitgenommen, möchte ich nur sagen, es ist NFL mitgekommen, Pferderennen hat immer
NFL
wieder...
ganz kurz noch, sorry, da muss ich unterbrechen. Lieblingsteam, sag jetzt bitte nicht New England Patriots.
Ich würde eher sagen Pittsburgh. Gell?
Ja, das ist okay. Steelers. Du bist kein Glory Hunter
zumindest. Die Steelers, ja, und vor allem die Penguins. Die zwei, die Städte, weil ich mich ein bisschen beschäftigt habe, die verfolge ich. Und natürlich, weil Puls 4 auch NFL und da kenne natürlich auch, wie ich das oft mitkriege. Diese Sportart ist mitgekommen... Und ja, Cricket ein bisschen, aber auch nicht viel.
Cool. Na, da war ja einiges im Gepäck. Bleiben wir aber noch bei britischen Eigenheiten. Die Fans oder die Fankultur dort ist ja bekannt für sehr kreative Fangesänge. Was war dein Lieblingssong über dich?
Ja, der beste war Johnny Erdl, Ninja Turtle.
Kannst du das kurz anstimmen? Wie ist der gegangen?
Ganz einfach. Johnny Erdl, Ninja Turtle. Das war so konstant einfach, gell? Und dann, he's here, he's there, he's fucking everywhere. Johnny Erdl. Also das waren nicht diese zwei, ja. Also vor allem aber Johnny Erdl, Ninja Turtle, die haben immer einen Reim, weißt? Wenn zum Beispiel ein Spieler sagt, oh, I've got a Hans Krankel, sagt der Spieler. Sag ich, woher kennst du Hans Krankel? Ja. Krankel, Enkel. Weißt, mein Enkel. Und das taugt ihnen natürlich, diese Wortspieler, ne? Also ist, und Örtl ist aufgelegt auf Turtle. Ne? Also ab und zu bei einem Post, ne, zum Beispiel beim letzten Geburtstagspost von Portsmouth, war es super, ne? Happy Birthday Johnny Erdl und hab so eine Schildkröte hinten einfach zugepostet. Ne? Das ist das Leben. Ne?
Apropos Lieblingssong, du bist nicht nur musikalisch, du hast einen eigenen Song bei Portsmouth bekommen. Die englische Fankultur ist ja bekannterweise sehr speziell, ganz anders als man es von Österreich gewohnt ist, wie bei Rapid, Sturm, Austria und so weiter. Zur englischen Fankultur und zu den Songs gehören auch die sogenannten Walkout-Songs. Und jetzt machen wir ein kleines Quiz mit dir, wie verankert du bei deinen Vereinen wirklich warst. Kannst du uns die Namen der Walkout-Songs deiner drei englischen Clubs, also Palace, Sheffield United und Portsmouth, nennen?
Glader Rover.
Crystal Palace, genau.
Crystal Palace, Glader Rover. Ich schwör's euch wirklich, das ist über. Bam, bam, bam. Dann geht's los, ne? Dann bist du da. Okay. You Fill Up My Senses bei der Premier Lane. Das hat meine Frau, ich kann es euch geben, bitte, sie hat das neu interpretiert, gell? You Fill Up My Senses, like a greasy chipati. Genau, und es ist einmal, haben sie es gespielt vor Match, meine Frau singt es. Also, das ist wirklich großartig.
Also von deiner Frau im Stadion gesungen?
Genau, okay. Nein, von meiner Frau aufgenommen, im Stadion gespielt. Ja. Geil. Natürlich mit Rechten und so hat das halt nicht funktioniert, ne? Aber wir haben ein bisschen einen Gag gemacht. Gell? Und ich habe selber bei Sheffield und bei Crystal Palace mit der Gitarre gespielt und bei Sheffield war es dann auch so, wenn wir halt ein Abendpaket gehabt haben, meine Frau hat gesungen und ich habe gespielt, ne? War super. Also das war lässig. Und der Greasy Chipati Song, da geht es wirklich um einen Burger mit Pommes frites drin. Das müsst ihr euch einmal wirklich richtig einmal reinleben und studieren. Ne? Und bei Portsmouth ist es ja, da sind wir bei Easy Deasy.
Ja, also wir haben ein bisschen recherchiert, weil auswendig gewusst haben wir es nicht. Solche Freaks haben wir dann am Ende des Tages nicht. Es ist laut Google der Portsmouth-Song. Aber wenn du sagst ACDC, glauben
wir. Ja, sie spielen nämlich, wenn wir rausgehen auf Hells Bells, es ist der Portsmouth-Song so. Es gibt immer so einen Portsmouth, also Marine-Song ist das so. Du weißt, das kommt von dem Pompe-Typen, der da oben ist. Und das ist so wie Karneval-Song ist das. Das ist das Portsmouth-Lied. Und dann wird aber wie bei der Austria Hells Bells noch gespielt. Das ist lustig.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.